Ich bin nicht mehr eure Feel-Good-Managerin. Ich stand auf dem Familienforum bei uns hier in Hannover mit meiner wundervollen Lektorin und sie hat mir von diesem Buch erzählt und ich wusste, darüber möchte ich sprechen. Das ist ein Thema, das so häufig in meinen Beratungen vorkommt und die Eltern, ja die Mütter, oft fest darin gefangen sind, ganz viel Energie kostet und oft Teil des Problems sind. Auch wenn sie mit einem ganz anderen Thema kommen. Mein Kind ist immer so wütend. Wie kann ich da besser ruhig bleiben? Wie kann ich das und das meinem Kind erklären? Und dann kommen wir an das Thema Gefühle halten, Regulation, Verantwortung übernehmen. Und dann denken Mütter oft, ach Mist, da habe ich wohl einen Fehler gemacht, da muss ich mich wohl verbessern. Und nein, dass wir immer wieder in diese Rolle rutschen, Feel-Good-Managerin zu sein, People-Pleaserin zu sein, ist nicht dein persönliches Problem und auch nicht meins. Denn es hat Struktur. Auch darüber schreibt Laura Fröhlich in ihrem wundervollen Buch Ich bin nicht mehr die Feel-Good-Managerin. Erschienen bei Kösel und ich freue mich unglaublich, dass ich jetzt gleich mit ihr sprechen kann. Und es war ein tolles Gespräch, wirklich ein tolles Gespräch, wenn du mich sehen würdest. Meine Augen strahlen, auch wenn mein Morgen gerade ganz schön anstrengend ist und ich hier gerade viel, viel gut machen darf oder auch nicht. Es war ein wundervolles Gespräch und ich freue mich, dass ich dir dieses Geschenk schenken darf, indem du dich erkennen darfst, aber auch, dass es nicht dein persönliches Problem ist. Und ich möchte dir vor allem auch zeigen, du musst damit nicht alleine bleiben. Man kann da raus und man muss nicht alleine raus. In der Podcast-Folge sprechen wir auch über ein Thema, wo jetzt all das auch nochmal sehr sichtbar wird, Thema Einschulung. Wenn bei euch im Sommer die Einschulung ansteht, bin ich mir 100% sicher, dass du krass viel emotionale Arbeit gerade leistest. Viele Gefühle regulierst und das ist gut so, ehrlich gesagt. Das ist wichtig und wertvoll. Und gleichzeitig ist da eine riesen Erwartungshaltung von allen Seiten und die führt zu Druck. Und da bin ich einmal sehr klar, dieser Druck verhindert gesunde Entwicklung. Dieser Druck verhindert Wachstum. Dieser Druck verhindert, dass dein Kind wirklich so vorbereitet wird, wie es braucht. Du brauchst dein Kind nicht mit Druck auf die Schule vorbereiten. Was dein Kind braucht, ist Halt. Und genau zu diesem Thema habe ich ein Geschenk für dich. Ich liebe Geschenke. Ich habe ein kostenfreies Video. Den Link findest du hier, auch in den Shownotes. Und wenn du mehr möchtest, findet am 15. April mein Themenabend statt. Gärtnern statt ziehen, wie du dein Kind eben bindungsorientiert, wirklich mit Nährboden auf die Schule vorbereitest und aussteigen kannst aus diesen Mechanismen. Und ich bin Ergotherapeutin. Ich erzähle dir nicht, entspann dich nur, sondern ich zeige dir, was braucht es wirklich und was braucht es außerhalb von diesen ja, sozialen auch Strukturen und Druck, wo auch immer wir das mitbringen. Ich freue mich. Melde dich gern an, wenn die Einschulung bei euch ansteht. Und jetzt, liebe Laura, willkommen bei meinem Podcast Chaos, Herz und Wachstum. Dem Familienpodcast rund um die Schulzeit. Mein Name ist Kiran. Ich bin Ergotherapeutin, Familienberaterin, ADHS-Trainerin, Embodiment-Coachin und vor allem Mensch und Mama von 3 Kindern. Mit meinem Podcast und meinen Beratungen bin ich dein Anker für stürmische Zeiten und Leuchtturm, um dein Kind und auch dich bindungsstark durch die Wackelzahnpubertät und die Schulzeit zu begleiten. Gerade auch wenn Neurodivergenz bei euch in der Familie eine Rolle spielt. Schön, dass du da bist. Liebe Frau Fröhlich, liebe Feel-Good-Managerin, liebe Laura oder liebe Frau Fröhlich, du schreibst in deinem Buch, dein Name war oder ist auch ein bisschen Programm. Fröhlich, nett, lächelnd, ja, niemand zur Last zu fallen. Und ich mag sehr, wie dein Buch aufgebaut ist, weil du hast keinen Ratgeber geschrieben, der uns Frauen sagt, was wir jetzt noch alles besser machen sollen und uns weiter optimieren sollen, sondern du erzählst von dir. Du nimmst uns ganz viel mit als ja Preisträgerin in Feel-Good-Management. Erstmal herzlich willkommen und was liebst du vielleicht auch daran, Feel-Good-Managerin zu sein? Was ist das Gute daran?
Also schön, dass du mit so einer Frage startest, denn tatsächlich ist es diese emotionale Arbeit oder gute Stimmung zu verbreiten, es schön zu machen, was sehr Wunderbares, was unser Leben auch bereichert. Und ich bin auch gern fröhlich. Also früher fand ich meinen Namen schrecklich als Kind, aber heute mag ich den gern. Ich bin auch sehr gerne gut gelaunt und bin, glaube ich, auch ein positiver Mensch. Aber, und das ist der Punkt, ich kann und möchte das nicht immer sein und fühle mich aber durch den Namen, durch die weibliche Sozialisation, durch diese Anforderung als Frau eben auch nicht wütend zu sein, oft in so eine Rolle gedrängt. Also das Schöne ist tatsächlich, dass emotionale Arbeit wertvoll ist. Aber eben, und das ist so der Punkt, warum ich das Buch geschrieben habe, das auch ermüden kann und wir oft ganz schwer nur aus der Situation herauskommen. Und das ist das Gemeine, das ist das Problem.
Ja, das wäre nämlich so die Frage, was ist der Preis dafür? Was ist der Preis dafür, immer für gute Gefühle zu sorgen? Was ja einerseits, genau wie du sagst, sehe ich auch so schön ist. Es ist ja gut und es ist wichtig. Aber was ist so der Preis dafür?
Also der Preis ist, emotionale Arbeit kostet ja Kraft, mentale Kraft. Ja, ich stelle meine eigenen Bedürfnisse zurück, ich präge die Gefühle anderer positiv und das kostet eben Kraft und das ist uns oft selbst gar nicht so bewusst. Das heißt, wir setzen ständig Kraft ein und sind auch oft gezwungen, durch inneren Druck, durch äußeren Druck, gezwungen, diese Kraft einzusetzen. Und der Preis dafür ist dann eine Erschöpfung. Und wir verstehen dann manchmal aber gar nicht, warum bin ich erschöpft? Warum bin ich wütend? Warum kann ich nicht mehr? Und wenn wir dann besser verstehen, okay, emotionale Arbeit, auch die Last, immer gut drauf zu sein, immer zu befrieden, die super Kollegin zu sein und was weiß ich noch alles, das ist oft so das Problem und das kostet eben unheimlich Kraft.
Ja, absolut. Das kenne ich ganz selbst und es ist so häufig Thema auch in meiner Arbeit, wenn irgendwie man ja auch das Gefühl hat, ja, ich kümmere mich ein bisschen hier und mache ein bisschen da. Und genau das eine Thema ist Mental Load, wo du ja auch die Expertin bist und das Buch schon geschrieben hast. Und doch beschreibt Mental Load eben nur ein Teil dieser ungesehenen Belastung und diese emotionale Arbeit, die wir Frauen so oft leisten. Genau, kostet auch sehr viel Kraft.
Und vielleicht noch kurz einzuhaken, so kam ich von diesem Begriff Mental Load, der vor allem diese Organisationslast beschreibt, nochmal auf so eine Unterarbeit, eben diese emotionale Arbeit. Denn auch gerade im Alltag merken Frauen, dass es nicht nur die Alltagsorganisation ist, auch bei der Fürsorge, alle Themen rund um Kinder oder Angehörige, sondern es geht darüber hinaus. Ich wende Arbeit auch an oder ich brauche meine Kräfte in meiner Rolle als Tochter, als die super Kollegin im Freundes- und Familienkreis. Und dass das auch wichtig ist, diese Arbeit sichtbar zu machen, um nochmal diese Gesamtarbeit im Blick zu haben, die Frauen leisten. Und da sind wir natürlich dann auch bei strukturellen Herausforderungen, dass viele Frauen darüber erschöpfen, weil sie wie so eine People-Pleaserin immer auf andere eingehen, aber für sich selbst wenig Raum haben und eben auch oft in diesen Erschöpfungskreislauf geraten. Und da ist auch wichtig, mal Stopp zu sagen. Und ich habe eben, weil du auch sagtest, kein Ratgeber für Frauen. Ich möchte in keinesfalls so wieder diesen Anspruch erheben, mit meinem Buch gebe ich jetzt wieder Tipps, wie Frauen ihr Leben gestalten sollen. Deshalb ist dieses Ratgeberthema für Frauen schwierig. Und ich habe es dann für mich so gelöst, dass ich von mir erzähle, wie in meinem ersten Buch, Die Frau fürs Leben, weil ich gemerkt habe, meine Geschichte, das, was ich zu erzählen habe, ist jetzt gar nicht so individuell, sondern viele Frauen kennen das, können sich identifizieren und können dann sagen, hey, ich probiere es mal wie Laura oder auch ganz anders. Ich finde den Impuls interessant, aber würde den jetzt nicht anwenden. Ich habe aber vielleicht einen anderen Impuls von einer anderen Frau. Also es soll Mut machen, sich mit der Rolle auseinanderzusetzen, was Frauen daraus aber mitnehmen, was sie verändern, ob sie überhaupt was verändern. Das darf jede Leserin selbst entscheiden. Und es geht vor allem aber darum zu verstehen, deshalb bin ich so erschöpft. Und das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil wenn wir es sichtbar machen, verstehen wir auch besser unser eigenes Verhaltensmuster und können auch ab und zu dann meine Verantwortungslücke stehen lassen.
Mir fällt gerade sehr spontan ein, lass uns doch mal in ein Beispiel gehen, wo wir das gucken, was ist Mental Load, was ist die emotionale Arbeit, genau, und was erschöpft da eben auch? Und jetzt hier, keine Ahnung, Thema bei meinen Hörenden ist auf jeden Fall Frühling, Einschulung. Vielleicht können wir das als Beispiel machen. Irgendwie, genau, es ist jetzt März, wir sind sehr konkret. Unser Kind wird im Sommer eingeschult. Warum stressen wir Mütter uns jetzt schon wieder? Was ist zum Beispiel Mental Load? Was sind Mental Load-Geschichten, die uns Energie kostet?
Also beim Mental Load ist auch dieses Vorausschauende, da hat ja auch eine Soziologin, die Alison Demminger, herausgefunden, dass gerade Frauen besonders häufig die Dinge vorausschauend betrachten. Also ich sehe das auch immer bei meinem Mann und mir. Morgens Kindergeburtstag, oh, wir müssen heute Abend noch ein Geschenk besorgen. Ich bin da ganz anders unterwegs. Ich überlege das eine Woche vorher. Und genauso beim Thema Schule, da gibt es einiges, was es vorher zu bedenken gibt. Also zum Beispiel, welche Schule kommt für unser Kind in Frage? Gibt es da einen Termin, wo wir uns die Schule anschauen? Wie schaut es aus mit Schulranzen, Schulweg? Wer geht mit dem Kind diesen Weg? Wer übt es ein? Was für ein Schulranzen ist wichtig, weil unser Kind ist vielleicht eher schmal und klein? Wie kann es mit Freunden und Freundinnen den Schulweg laufen, ohne dass denen da was passiert? Es kann doch nicht gut mit der Schere arbeiten. Sollte ich da jetzt schon mal ein bisschen üben? Das sind so Fragen rund um Schule. Und tatsächlich zeigen Studien, dass vor allem Mütter sehr gestresst sind beim Schulthema und dass es immer mehr wird, weil wir sehen schon, die Anforderungen an Eltern werden immer größer. Das heißt, Frauen fühlen sich eher verantwortlich als Männer für die Fort- und Weiterbildung des eigenen Kindes, auch für die Frühförderung. Und da nimmt der Druck zu, auch durch Social Media. Das heißt, es gibt natürlich ganz relevante Gedanken, die sich Eltern machen sollten. Aber durch Social Media, durch die Erwartungen an Eltern wird es auch immer mehr und mehr. Also dieses typische, muss ich jetzt mit meinem Kind mit der Schere üben und so weiter. Und unterm Strich...
Viel Druck, ja.
Das macht viel
der
Druck.
Der niemandem hilft in dem Sinne.
Genau, der niemandem hilft und vor allem aber Mütter abholt. Ja, Väter sagen dann vielleicht eher, ja, meine Güte, dann kannst du halt mit der Schere nicht schreiben. Dann lernst du es halt in der Schule. Würde ich sagen, ist eine realistische, gute Einschätzung. Aber Väter haben oftmals nicht diese Erwartungshaltung der Gesellschaft. Ja. Denn wenn was mit dem Kind nicht so rund läuft, in Anführungszeichen, es muss ja auch gar nicht alles rund laufen, aber dann heißt nachher, das Kind kann ja gar nicht mit der Schere üben. Haben Sie als Mutter das nicht zu Hause geübt? Da würde niemand auf die Idee kommt zu sagen, hat der Vater denn nie mit dem Kind gebastelt? Das heißt, Erwartung an Mütter.
Ja, absolut. Das ist, und das erlebe ich dann auch ganz häufig, dass wirklich diese Einschulung, also man sich als Elternteil ja als Leistungsüberprüfung wahrnimmt. Schaffe ich es, mein Kind gut genug darauf vorzubereiten? Also es ist ein Leistungsnachweis.
Genau. Und das wird dann eher überprüft anhand der Mutter. Und die bekommt diese Bullshit-Sätze, das Kind kann ja überhaupt nicht mit der Schere arbeiten. Das Kind zappelt so viel. Wie viel YouTube darf es schon schauen? Was machen Sie nachmittags? Gucken Sie auf das Kind, dass es nicht so viel YouTube schaut? Das sind alles Sätze, die werden an die Mütter gerichtet. Deshalb stehen die auch viel stärker unter Druck und können eben nicht so leicht sagen, ist doch nicht so schlimm, wenn das Kind halt jetzt nicht mit der Schere arbeiten kann. Das heißt, wir haben viel Stress, wir haben viel Druck und mental Load meint im Prinzip zum einen die ganzen Orga-Aufgaben, die ganzen To-Dos, die abgearbeitet werden müssen, dann natürlich aber auch Stress und Druck, besonders an Frauen gerichtet. Und jetzt kommt noch das Thema emotionale Arbeit.
Das wäre jetzt das Spannende. Was ist jetzt die emotionale Arbeit?
Was ist das Thema? Also zum Beispiel auch, oh, mein Kind wirkt vielleicht noch nicht so, als wäre es schon schulreif. Wie kann ich mein Kind fördern? Wie kann ich ihm die Angst nehmen? Was könnte ich vielleicht tun, damit wir uns da mit anderen Menschen nochmal zusammensetzen und überlegen, soll das Kind wirklich jetzt schon die Schule oder stellen wir es nochmal zurück? Dann lese ich da vielleicht ein Buch zu. Ich unterhalte mich mit meinem Kind. Ich mache mir Gedanken. Ich tröste es. Ich spreche mit Freunden und Freundinnen und hole mir Ratschläge ein. Das ist die emotionale Arbeit, ne? Weil nur schlichtes Organisieren ist nur ein Teil des Mental Loads. Es gehört einfach auch viel dazu, Gefühle von Kindern zu begleiten, aber auch die eigenen Gefühle zu bearbeiten, ne? Also vielleicht auch als Mutter dann ganz explizit zu überlegen, wo mache ich mir berechtigt Sorgen? Wo mache ich mir zu viele Sorgen und belaste vielleicht sogar noch mein Kind mit meinen Sorgen? Und da tendieren Frauen dazu, sowas eher zu bedenken, zu reflektieren. Vielleicht sogar, wenn die Angst groß wird, eine Psychologin hinzuzuziehen. Nur mal so als Beispiel. Das alles kostet Kraft. Weil ich könnte ja einfach auch sagen, wird schon alles. Ja, muss ich mir keine Gedanken machen. Das Kind kriegt es schon irgendwie hin. Jetzt mache ich mir vielleicht gerade Sorgen, aber dann trinke ich irgendwie ein Bierchen und dann sind meine Sorgen weg. Also es gibt ja auch verschiedene Rauschmittel, mit denen ich Ängste dann wegdrücken kann. Aber sich damit auseinanderzusetzen, das alles ist emotionale Arbeit und die betreiben nicht nur Frauen, ne? Ich will jetzt gar nicht sagen, Männer machen sowas gar nicht, Aber, und das ist der Hintergrund, Frauen werden ja schon früh sozialisiert, sich mit Gefühlen auseinanderzusetzen. Sie werden auch eher darin bestärkt als Jungs. Ja, das ist nämlich auch ein Problem, dass Jungs Gefühle abgesprochen werden oder Männer da oft beschämt werden, wenn sie viele Gefühle zeigen. Das heißt, Frauen sind dann generell in der Gefühlsarbeit besser, kompetenter, erlauben sich eher, sich Hilfe zu holen, haben damit aber auch oft wieder die emotionalen To-Dos auf der Liste. Und das ist jetzt wieder das Ursprungsproblem, dass Frauen eben mit dieser emotionalen Arbeit dann oftmals überfordert sind, weil sie auch wieder das Gefühl haben, wenn ich das jetzt nicht mache, tut es niemand. Und jetzt, weil wir jetzt nochmal auf die Schule zurückkommen, in diesem Fall ist es eben auch ganz wichtig, sich nur die Alltagsorganisation zum Beispiel gemeinsam anzuschauen, wenn Eltern schon gemeinsam erziehen, sondern auch diese Entwicklung, die emotionale Sache da mit in den Blick zu nehmen und zu überlegen, wie können wir unser Kind gemeinsam begleiten. Und vor allem ist es eben so wichtig, dass sich auch Männer damit auseinandersetzen und eben in der emotionalen Arbeit auch gerade Söhne ein gutes Vorbild sind. Das heißt, ich kann als Mann Gefühle regulieren, ich darf sie ansprechen, ich darf sie zeigen. Und so nehmen Männer auch Frauen ein Stück weit von der Last, sich immer damit beschäftigen zu müssen. Und das wäre jetzt auch ein großes Ziel. Im Buch geht es aber schon eher darum, Frauen auch nicht aufzuzeigen, wie könnt ihr Männer einbinden? Ja, wir haben so langsam Leid, sondern es geht eher darum, wie kann ich mal eine emotionale Lücke stehen lassen? Nicht jetzt in erster Linie in Bezug auf mein Kind, ja, sondern eher auch sonst im Alltag, weil ich bin ja nicht nur als Mutter so die Gefühlsmanagerin, sondern in vielen Fällen, wo es um Erwachsene geht und die sind im Prinzip für ihre Gefühle selbst zuständig, jetzt anders noch als Kinder.
Ja, und auch das, finde ich, sieht man an dem Einschulungsbeispiel. Oma hat die Idee, Tante hat noch die Idee, Onkel hat noch die Idee, Schwiegermutter sagt noch das und das. Auch das sind Themen, die ich aus meiner Arbeit kenne, die immer noch Beispiele haben. Oder dann nochmal eine Erzieherin kommt dazu. Also es ist ja nicht nur eben Mutter-Kind, wo, wie du sagst, es schon auch wichtig ist, dass wir diese emotionale Arbeit machen. Aber wir sind eben nicht zuständig, dass Oma ein gutes Gefühl für die Einschulung hat.
Das ist der wichtige Punkt, genau. Und das ist auch der Unterschied bei emotionaler Arbeit hin zum Kind. Da sind wir als Eltern, Mutter, Vater einfach auch in der Verantwortung, weil Kinder können ihre eigenen Gefühle noch nicht so regulieren. Aber wie du gerade gesagt hast, muss ich jetzt vielleicht macht sich die Oma des Kindes Sorgen, muss ich jetzt deren Sorgen übernehmen? Und Frauen haben dann oft das Gefühl, ich muss vielleicht noch in die Richtung regulieren. Dann muss ich den Vater des Kindes noch mehr einbinden, ihn animieren. Dann muss ich im beruflichen Alltag irgendwie auch noch die Kolleginnen und Kollegen abholen, die gerade schlecht drauf sind und muss mich im Familienchat um die ganzen Belange von Onkel, Tante und Co. kümmern. Und im Freundeschat muss ich auch irgendwie Veranstaltungen koordinieren und all das. Und da ist auch wieder der Punkt, fand ich auch übrigens die Let-Them-Theorie von Mel Robbins sehr hilfreich. Also auch dieses erwachsene Menschen sind für ihre Gefühle selbst verantwortlich. Aber, und da geht es jetzt auch wieder im Buch drum, ich habe dann oft das Gefühl, ich muss mal fragen, sag mal, bist du sauer auf mich? Oder was ist denn mit dir los? Kann ich dir irgendwie was Gutes tun? Auch gerade im Hinblick auf die eigenen Eltern ist ja mal sehr schwierig, auch manchmal die Beziehung zu gestalten. Aber auch die Frage, warum fühlen sich gerade Töchter, vor allem auch älteste Töchter, immer verantwortlich, da Beziehungen zu bauen, zu knüpfen, Konflikte anzusprechen, sich zu sorgen. Und warum ist es so schwer, aus dieser Rolle rauszutreten? Das ist nämlich eine ganz interessante Frage, denn tatsächlich auch unsere Eltern sind für ihre eigenen Gefühle verantwortlich und natürlich fühlen wir uns auch als Kinder verantwortlich für die Eltern. Aber eben, und das Problem ist, wenn die Erwartung so ist, dass gerade auch die Töchter immer zuständig sind, immer ansprechbar, immer zu belastbar. Also wir sind dann, kenne ich von mir selbst auch, in dieser super hochfunktionalen Rolle, die kriegt es schon alles hin, die ist immer für alle da, die macht das ja alles mit Leichtigkeit. Und dann, das habe ich dann wieder aus meiner eigenen Perspektive erzählt, nach außen sieht so aus, als wenn wir das alles schaffen. Kennst du sicher auch als Mutter, als alleinerziehende Mutter, als Selbstständige. Mensch, die macht das ja super, die kriegt ja alles hin. Aber in unserem Inneren ist es manchmal so, dass dieses Hochfunktionale uns selbst auch richtig auslaugt. Und aber dieses Bild von uns für die anderen so klar ist, dass die dann manchmal richtiggehend erschrocken sind, wenn Mama sagt, ich will nicht, ich kann nicht, ich bin erschöpft. Aber wie, du kannst doch sonst alles? Sag mal, was ist denn jetzt auf einmal mit dir los? Warum wirst du so aggressiv? Wo ich denke, ich bin nicht aggressiv, ich bin kaputt, ich bin erschöpft, ich kann nicht mehr. Aber dafür interessiert sich kein Mensch, weil ich nach außen hin ja immer die große Performerin bin.
Die Erwartung einfach und der Preis ist hoch. Ich hab gerade in Vorbereitung gerade auch auf unser Gespräch nochmal geguckt und ich hatte gestern ein Erlebnis, wo ich auch denke, heidenei, Kack aus Patriarchat. Welche Erwartungen? Ich bin mit dem Fahrrad gefahren und ein sehr gut aussehender, schicker Mann, kurz vom Bahnhof, macht die Tür auf und steigt aus. Ich muss volle Pulle auf die Bremse steigen, damit ich da nicht drüber kippe. Tatsächlich ist bei mir auch so in meinem Kopf, ich darf, also wenn mir das gerade passieren würde, als selbstständige Mutter von 3 Kindern alleinerziehend ist, ist halt richtig scheiße. Also mein Nervensystem ist richtig hochgefahren, ich habe auf die Bremse gedrückt und ich habe diesen Fehler von diesem Menschen ausgebügelt und es ist nichts passiert. Und ich war in dieser Energie und habe gesagt, hey, halt, stopp. Und dann meinte er, seien Sie nicht so unfreundlich zu mir.
Wahnsinn, ja, gutes Beispiel.
Ja. Und dann habe ich gesagt, hier ist eine Entschuldigung fällig. Sie haben hier gerade fast einen richtig schlimmen Unfall verursacht. Nicht, wenn Sie so mit mir sprechen.
Ja, ja, ja. Das ist ein sehr gutes Beispiel.
Ich war bis zu dem Punkt nicht unfreundlich. Ich war einfach sehr klar. Er hat Mist gebaut. Ich habe einen Riesenschrecken gekriegt. Ich war von meinem Nervensystem, ein Glück ist mein Nervensystem hochgefahren. Weil wäre ich total sanftmütig, dann wäre ich jetzt im Krankenhaus.
Also das ist ein sehr gutes Beispiel, warum auch unsere Erfahrungen, meine oder deine, nicht so individuell sind, wie wir dann manchmal im Alltag als Frauen denken. Und vielleicht dann, sagen wir mal, im schlimmsten Fall, ich denke, mein jüngeres Ich, wenn dem das passiert wäre, was dir passiert ist, hätte ich noch eine halbe Stunde drüber nachgedacht, was ich hätte anders machen sollen. Ja. Langsamer fahren, ihn freundlicher ansprechen, wie auch immer.
Ganz viel emotionale Arbeit wieder, ja, absolut.
Genau. Und vor allem das Schlimme, was du jetzt da auch erzählst, ist, und ich kann das teilen, wir sagen ja nicht nur Stopp, wir könnten auch völlig neutral wütend Stopp sagen, weil da hat jemand anders einen Fehler gemacht, der uns in große Gefahr bringt. Da sind schon Menschen bei ums Leben gekommen in so einer Aktion. Aber dann ist ja, wie du gerade gesagt hast, man ist ja wirklich in so einem Alarmmodus und reagiert dann laut. Und dann wird als Frau das sofort als Aggression und Angriff und nicht passendes Verhalten umgedeutet, ja. Und das ist eben echt problematisch, vor allem auch für junge Frauen oder auch in solchen schlimmen Situationen. Was du ja machst, ist eigentlich nur kurz mal dieses Stopp, dieses ich bin genau völlig, völlig konfus gerade, weil gerade so eine schlimme Situation entstanden ist. Und dann reagiert dieser Mensch, der selbst einen Fehler gemacht hat und wirft, also es ist sozusagen wie so eine Umkehr. Jetzt bist du das Problem, weil du bist hier so aggressiv auf der Straße. Und Frauen, die eben Wut zeigen, die Grenzen zeigen, die werden oft so aggressiv geframed. Es wird ihnen die Schuld wieder einfach zurückgespiegelt. Und das ist auch der Grund, warum dann viele Frauen eher sagen, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Das hast du auch gesagt, dieser große Gutaussehen, also wahrscheinlich auch ein Mensch, der einfach Wirkung hatte. Ja, leider sind wir ja da auch so mit optisch und groß und das imponiert dann. Und dann ist man schon dreimal klein und denkt sich, dieser große, starke, tolle Mann, der ist wahrscheinlich auch ein Host hier. Eieiei, was habe ich falsch gemacht? Und das ist das Problem daran, ne? Dass wir uns dann eher wieder sagen, ich ducke mich, ich mache mich klein, ich darf auf jeden Fall nicht wütend sein, weil das kenne ich auch, dass man dann als aggressiv geframed wird und wir Menschen möchten ja nicht aggressiv auftreten. Das Gemeine ist, wir zeigen eine Grenze und dann heißt nachher, guck mal, die Kiran, die war aggressiv auf der Straße unterwegs, ja. Und er hat gesagt, so von wegen, wenn du nicht so aggressiv wärst, dann hätte ich meine Tür nicht so aufgerissen. Fast klingt so, ne? Es ist ja total absurd. Aber schönes Beispiel dafür, warum es auch nicht so leicht ist, als Frau Grenzen zu setzen. Weil man muss ja dann auch dastehen und da drüber stehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hast das jetzt in diesem Fall sicherlich auch gemacht. Vielleicht wäre es mir ähnlich ergangen, aber 10 Jahre früher, und da hätte ich erstmal geweint und mir einen Tag lang überlegt, warum ich so aggressiv durch die Straßen rumpel, anstatt zu sagen, hier, der Typ hat ein Problem.
Ja, also tatsächlich ist für mich da absolutes Embodiment ja mein Weg gewesen, über den Körper, über das Spüren und dann eben auch Spüren. Also ja, ich habe kurz, ganz kurz war ich auch so, hätte ich es freundlicher gesagt, Und dann sagte ich, nein, der hätte sich nicht entschuldigt. Und diese Klarheit, diese Reaktion, die war wichtig und gut, aber das ist wirklich etwas, wie du sagst, über die Jahre habe ich das gelernt zu spüren. Und hab da vielleicht auch tatsächlich, ich hatte eine Mutter, die sich auch schon mit auf den Weg gemacht hat und so. Also ich musste nicht die Arbeit von 1000 Großeltern machen sozusagen. Also meine Mutter ist da schon losgegangen, aber ich kenne es eben ganz häufig, dass ich dann eben dieses Blame bekomme. Dass ich zu laut bin, dass ich weiß noch eine Diskussion zwischen meinen Eltern, da saß ich Grundschulalter. Und sie haben sich gestritten, dass ich nicht wie ein Mädchen da saß, weil ich meine Beine so weit auseinander hatte. Ich saß da halt gemütlich und ich hatte einen Rock und eine Wollstrumpfhose an. Und die haben sich gestritten, ob das jetzt mädchenmäßig war oder so. Also solche Erwartungen. Und wenn wir uns für uns einstehen, wenn wir für unsere Gefühle einstehen, dass das dann als negativ geframed wird und dass das ja Patriarchat pur ist. So absolut. Und ich fand, was du auch nochmal geschrieben hast, und da habe ich auch nochmal gedacht, also genau, dass Scham ja oft ein Antreiber ist und dass wir uns schämen, etwas Unmögliches nicht zu schaffen. Alle immer glücklich machen, krasse Leistungen zu haben, super dabei auszusehen, immer lächeln, dann am besten auch noch eben freundlich und nett alle Grenzen, so dass der Mann oder unser Gegenüber sich auch noch gut dabei fühlt.
Ja, das und deshalb ist ja, also und wie kriegen wir das alles hin, indem wir dafür sorgen, dass Frauen, sobald sie ihre natürlichen Grenzen schützen würden, sofort so ein Schamgefühl empfinden, ne? Und deshalb auch dieser Hinweis nochmal auf diesen blöden Poesiealbumspruch, sei wie ein Veilchen im Moose, einfach bescheiden und rein, ja? Ich habe auch beschrieben, wie ich zwar schon als Kind diesen Spruch doof fand, aber irgendwie hat es mir trotzdem so einen Stempel aufgedrückt, dass Frauen dann gut sind, wenn sie eben einfach bescheiden und rein sind und nicht die Angeberin, die Egoistin, die Aggressive, die immer sauer wird, sondern wir wollen immer unkompliziert sein. Es fängt schon an, auch als junge Frau wollte ich immer die Unkomplizierte sein, auch hinsichtlich zu Männern. Wenn ich meinen ersten Freund hatte, wollte ich immer unkomplizierte Freundin sein, die nicht rumstresst, die irgendwie locker mit auf den Fußballplatz geht. Aber ich war nicht die gesagt hat, komm doch mal mit mir zu einem Konzert von meiner Lieblingsband, weil ich genau gewusst hätte, dann hätte mein Freund damals gesagt, auf keinen Fall, schreckliche Musik. Aber ich wäre überall mitgegangen. Ja, also dieses, dass wir uns anpassend unkompliziert sind und Gefühle positiv prägen, auch in Beziehungen, gerade auch in heterosexuellen Beziehungen, dass Frauen dazu animiert werden, immer die Gefühle der Männer mitzudenken.
Ja, und was du jetzt auch beschreibst, und das ist eben tatsächlich ein sehr gewaltsames Problem. Du hast gerade Dinge beschrieben, die sehr gesund sind. Auf eigene Bedürfnisse zu achten, eigene Wünsche zu äußern, Grenzen wahrzunehmen, sich auch im Blick zu haben. Das wird dann aber ganz schnell als eben egoistisch geframed. Ich bin gestern als aggressiv geframed worden. Ich habe Stopp gesagt. Da war eine gefährliche Situation, in der ich gut reagiert habe. Ich war nicht aggressiv. Ich war klar in der Situation. Und das wird, wups, ganz schnell ins Negative geframed. Und dann kommt die Scham wieder dazu. Und das Beispiel, was du auch im Buch hattest, jetzt hier gerade, fand ich so schön, mit der Bravo, erzähl nochmal.
Ja, ich erinnere mich daran, früher, wir haben halt die Bravo Girl gelesen, die Brigitte Young Miss und Popcorn und diese ganzen Zeitschriften, die früher Social Media ersetzt haben. Und da gab es die Mädchenzeitschriften und die Jungszeitschriften. Die Mädchenzeitschriften haben sich wieder mit Gefühlsarbeit beschäftigt. Da ging es um Verliebtsein. Wie kann ich irgendwie meinen Boyfriend an mich binden? Ihm nicht zu sehr auf die Pelle rücken, aber ihm zuneigen zeigen. Also dieses Ganze, wie man sich als Frau verhalten soll. Und krass ist immer, wenn wir es dann auch von der anderen Seite anschauen. Die Jungs haben Bravo Sport gelesen. Ihre Idole, Wettkampf, Sport, Hobby. Da ging es darum, da ging es aber nie um Frauen. Und ich habe Meryl Streep zitiert, die so schön gesagt hat, Frauen lernen, die Sprache der Männer zu sprechen. Aber Männer lernen nicht, die Sprache der Frauen zu sprechen. Ne? Und daran sehen wir schon dieses Ungleichgewicht. Und das ist das, was im Buch auch, finde ich, eine Rolle spielen soll, wie ungerecht und gemein es ist. Warum es aber gleichzeitig verständlich ist, warum viele Frauen in so eine People-Pleaserin-Rolle kommen. Also sie sind nicht selbst schuld, sondern das Patriarchat macht sie zu diesen People-Pleaserinnen und hält sie auch darin, weil wenn wir dann mal sagen, ich gehe heute Nachmittag raus und trinke einen Kaffee und meine Familie kann ihr Essen selber kochen, sitzen viele da und trauen sich's vielleicht, haben dann aber Schuldgefühle. Oh Mensch, die Armen, jetzt haben die vielleicht nur ein trockenes Brot, hätte ich nicht doch lieber. Und das heißt, dann bringen die Schuldgefühle uns dazu, dass wir beim nächsten Mal sagen, komm, nachmittags Kaffee trinken, macht mir eh keinen Spaß. Ich fühle mich dann so schlecht, da mache ich lieber wieder Mittagessen. Das heißt, man wird so gehalten in diesem Thema und deshalb ist es wichtig, sich diese Scham und Schuld anzuschauen, die schon auch daher rührt an der Sozialisation als Frau. Wir erwarten von Frauen, dass sie sich anpassen, dass sie sich gefügig machen, dass sie freundlich sind, nicht wütend werden, ja, häuslich sind, sich für Kinder interessieren. Und wenn sie diesen Rahmen sprengen, bekommen sie das zu spüren. Ja, indem wir sagen, wie, du willst keine Familie gründen. Aber Kinder machen doch so glücklich. Oder bei dir ist so chaotisch, sag mal. Du findest doch zu Hause wahrscheinlich gar nichts. Und Frauen schämen sich dann. Manche haben Kraft und sagen, es ist mir wurscht. Also es gibt auch Frauen, die finden sich in diesen Rollen, die ich beschrieben habe, gar nicht wieder. Die haben eine gewisse Kraft, die haben sicherlich auch Vorbilder, ist auch ein Persönlichkeitsmerkmal. Also nicht alle Frauen sind People-Pleaserinnen. Aber allein schon die Kraft, die diese Frauen ständig aufbringen müssen, ist schon wieder ätzend. Im Beruf zu sagen, ich bin stolz auf das, was ich leiste und ich muss immer wieder über diese Hürden gehen. Also auch das kostet Kraft.
Und das ist eben dann doppelte Arbeit. Also also sagen wir dreifache Arbeit. Kenne ich aus der Vergangenheit. Also ich will, sagen wir nur eine berufliche Weiterbildung. Nicht mal Vergnügen. Also organisiere ich, wie das ohne mich laufen kann. Mache einen Essensplan, koche vielleicht vor. Dann plane ich, wie ich da hinkomme, weiß was ich was. Und ja, ich freue mich auf dieses Event. Und gleichzeitig braucht es viel emotionale Arbeit, um eben nicht in diese Schuldspirale zu gehen. Oder wenn ich dann da bin und merke, die Schuldspirale, mich zu fragen, hätte der Vater der Kinder die gleichen Gefühle und all das. Und das ist, also, da habe ich ganz schön viel Arbeit, wenn ich mich eigentlich nur mit einer Freundin auf einen Kaffee trinken will und ein bisschen entspannen.
Genau. Wir gucken immer zu den Männern hin, nicht um zu sagen, die sind das Problem oder so, sondern eher, wo empfinden die oder wie empfinden die anders? Die würden sich diese Gedanken gar nicht machen, weil sie auch nicht so Angst vor dieser Scham haben. Bei Männern gibt's trotzdem auch diese Beschämung, wenn sie ihrer Rolle nicht entsprechen. Ne? Also ich denke, da können auch Männer ein Lied von singen, die zum Beispiel Gefühle zeigen, die in Teilzeit erwerbstätig sind, weil sie sich um Kinder oder Angehörige kümmern, die sich mit Freunden über Gefühle austauschen, die einfach da fürsorglicher sozialisiert sind oder sich geben. Die werden dann beschämt von solchen Sätzen wie, was bist du für ein Mann oder wieso willst du denn keine Karriere machen hier bei uns in der Firma, weil wenn du jetzt länger in Elternzeit gehst, kannst du das vergessen. Also die werden auch beschämt in den Erwartungen, die wir an Männer haben. Deshalb wäre da auch nochmal wichtig hinzuschauen, jetzt in unserem Fall, wir Frauen sind nicht verantwortlich, die Scham von Männern aufzuarbeiten. Aber ich möchte trotzdem nochmal darauf hinweisen, dass Männer die Scham grundsätzlich schon kennen, nur eben nicht in diesem häuslichen, fürsorglichen und emotionalen Bereich. Und da können die sich einfach viel leichter von abgrenzen, weil die sich abends nicht dafür schämen müssen, dass sie irgendwie sich jetzt nicht genug Gedanken um die Kinder gemacht haben. Die können tatsächlich wirklich auch leichter sagen, jetzt kann der halt nicht mit der Schere arbeiten, ist doch egal, am Ende kommt es da auch nicht drauf an. Ne? Das, finde ich, ist ein gesunder, richtiger Gedanke, den würde ich auch absolut bestätigen, darauf kommt es wirklich nicht an. Aber die Sorgen und Ängste, gerade was die Entwicklung des eigenen Kindes angeht, die wird den Müttern auch mit der Erwartung von außen eben mit in die Wiege gelegt. Und das ist unheimlich unfair, gerade wenn wir uns jetzt diesen Elternbereich anschauen.
Ja, absolut, genau. Und genau, ich finde es total wertvoll, dass du das nochmal sagst. Aus diesen patriarchalen Strukturen auszusteigen, ist für beide Geschlechter auch mit Scham bedeckt. Und gleichzeitig auch die Klarheit, wo wir Frauen wieder sagen dürfen, ja, es ist so. Und es aber auch hier ein Zutrauen ist, dass wir das nicht auch noch managen müssen. Dass wir hier jetzt auch noch den Feel-Good-Manager machen müssen. Also, was du ja auch in dem Buch schreibst und was für mich tatsächlich vor einigen Jahren bei dem Buch Mythos Mutterinstinkt, genetischen Voraussetzungen, die haben wir gleich. Das ist Sozialisation. Es gibt kein genetisches Gen, was sagt, dass wir da voll den Vorsprung haben, sondern das ist diese Erziehungssache, diese Erwartungssache. Und dann haben sozusagen die, die da sehr rein männlich sind, sozialisiert sind, wirklich die, ja, die Wahl. Du schreibst da auch so einen Satz in deinem Buch und das merke ich eben auch sehr doll in meinen Beratungen. Beide, die eine sagt, ich bin halt in Gefühl nicht so gut, musst du es besser machen, ich kann dafür das Auto schrauben. Da übernimmt man sich absolut aus der Verantwortung. Oder ob man eben sagt, ja, spannend, ich bin mutig und gehe in einen Bereich, in dem ich nicht in meiner Kompetenz bin, sondern bin bereit, dazu zu lernen. Ohne dass meine Feel-Good-Managerin mich tausendmal dabei lobt und ich die Wertschätzung bekomme, dass ich der Tollste von und zu bin, weil ich mich jetzt auch noch mit Gefühlen beschäftige.
Ja, ja. Ja, deshalb war mir auch dieses Kapitel Die Männerversteherin nochmal so wichtig, dass es jetzt eben auch, wie gesagt, finde ich nicht wieder Sache der Frau ist, Männern zu erklären, was ist emotionale Arbeit, wie kann ich dich mehr einbinden, wie kannst du darin wachsen, sondern ganz ehrlich, ich habe überhaupt gar keine Lust, jetzt Männern zu Kompetenzen zu verhelfen. Andersrum passiert es ja auch nicht. Und tatsächlich, da sind Männer auch, finde ich, selbstverantwortlich. Und deshalb braucht es, finde ich, ja auch eine Revolution von Männerseite, die sich auch von diesem wirklich toxischen Männlichkeitsidealen verabschieden wollen, die gerade aber aktuell, gerade auch junge Männer, eher so durch traditionelle Rollenbilder da wieder so reingezogen werden. Also es gibt natürlich einfach einen Backlash auf jeden Fortschritt, gibt es auch wieder ein, nee, wir müssen wieder zurück, da war es leichter, besser. Ja, da wussten wir, was ist ein richtiger Mann, was ist eine richtige Frau. Also da haben wir auch gerade das Problem. Aber gut, da müssen wir so gerade auch mit feministischen Themen einfach mit rechnen und trotzdem weiter nach vorne gehen, weil am Ende, wie du gerade sagst, wir gewinnen alle davon. Das heißt, wenn Frauen, auch mal um nochmal zusammenzufassen, sagen, wenn Frauen Verantwortungslücken stehen lassen, dann haben Männer ja auch die Chance reinzuspringen. Und nochmal ganz konkret, wenn ich als Frau sage, ich bin in meinem beruflichen Kontext nicht mehr die Feelgood-Managerin, ich bekomme dann vielleicht mal so einen Spruch wie, hey Laura, was ist mit dir los? Du bist zurzeit immer so aggressiv oder so schlecht gelaunt. Ja, klar, okay. Und dann kann ich immer noch sagen, halte ich das aus oder füge ich mich dann doch der Rolle, was ja auch völlig verständlich ist. Aber vielleicht lasse ich hier und da mal eine kleine Lücke und lasse auch mal den Männern die Chance, da reinzutreten. Ne? Oder lasse vielleicht auch hinsichtlich der Familie mal eine Lücke organisieren, nicht die nächste Betriebsfeier. Und dann kann es mein Cousin oder mein Bruder machen. Oder sie machen es eben auch nicht. Aber ich bin eben nicht die Feel-Good-Managerin und springe in jede Lücke rein, sondern schütze auch meine Zeit und Ressourcen. Und diese Scham ist nach wie vor da und darum ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hebel, dass wir Frauen uns da unterhaken und sagen, hey, ich weiß genau, wie du dich fühlst, pass mal auf, so habe ich das gemacht oder hey, komm, ich stärke dir den Rücken, damit du da Nein sagen kannst oder hey, komm, wir gehen am 9. März auf die Straße zum großen Frauenstreik und sagen, wir machen das alles nicht mehr mit. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hebel, dass Frauen sich zusammenschließen, auch über dieses toxische Konkurrenzverhalten hinaus, was uns auch so vom Patriarchat mitgegeben wird, strauchelt die einen, ist das ein Gewinn für dich, ja? Ist das so eine fiese Botschaft? Und zu sagen, nee, Moment mal, ich schaffe es vielleicht gerade nicht, diese Verantwortungslücke stehen zu lassen, aber ich höre mir andere Frauen an, wir haben dies gemacht, lass mich davon inspirieren, lass mich aber nicht unter Druck setzen, eben möchte auch mit dem Buch nicht andere Frauen unter Druck setzen, dass sie sich ändern müssen, weil Frauen müssen überhaupt gar nichts. Aber ich merke einfach bei meinen Vorträgen manchmal so ganz kleine Alltagsbeispiele, es kann so eine stille, leise Revolution sein, dass ich nicht mehr die Toilettenpapierrolle immer wieder neu auffülle und austausche und einkaufe, sondern meine Familie auch mal mit so einer Lücke konfrontiere und sage, so, ich mache das alles nicht mehr.
Absolut. Und mir kommen zwei Punkte gerade noch. Einer ist, du sprichst das Thema Scham an. Und ich finde, bei Thema Scham ist Brené Brown bei mir total stark. Verletzlichkeit macht stark. Also gerade, ja, gerade mit der Scham zeigen wir uns. Ich habe aufgehört, ich bin nicht, gerade im Stress bin ich nicht immer ganz so konsequent, aufzuräumen, bevor Freundinnen kommen. Wir beschämen uns doch nur ständig selber. Dann denken wir wieder, wir sind nicht gut. Also weißt du, räume ich auf und die andere fühlt sich schlecht, weil es bei ihr vielleicht nicht so aufgeräumt ist irgendwie so. Und ja, manchmal schäme ich mich da auch ein bisschen. Und ich hätte es ganz ehrlich gesagt an manchen Stellen sortierter. Und ich sage manchmal, liebe Schwägerin, wenn du mir zuhörst, ich sage manchmal, im nächsten Leben möchte ich so ein schönes Wohnzimmer haben, wie ihr es habt. Und ich schaffe es gerade nicht. Das ist wieder dieses Unmögliche, was ich in meinem Pensum habe. Ich setze gerade andere Prioritäten. Und dann ist da diese Lücke, die eben auch, dann zeige ich mich verletzlich. Dann zeige ich mich verletzlich, dass ich es auch gerne anders hätte. Und dann entsteht wahnsinnig viel schöne Verbindung und Bestärkung. Und dann können wir hingucken. Und dann, das macht stark. Das macht uns stark. Das macht weiblich stark, aber das können Männer genauso. Also da braucht man wieder nicht die Hormone zu. Ja. Ja. Und gleichzeitig mit Hormonen, das muss ich tatsächlich sagen, das finde ich ganz cool. Ich merke tatsächlich so rund um den 40. Geburtstag, dass da diese Kuschelgeschichten ein bisschen weniger geworden sind. Es fällt mir leichter, diese Schritte zu machen, dass da wirklich die doch ein ganz bisschen schon mit die Hormone dabei sind und es fällt mir leichter, an manchen Stellen. Und natürlich, die Kinder sind auch anders im Alter. Die sind nicht mehr im Tragetuch. Und ich kann den Kindern zutrauen, sich das Spiegelei drauf zu machen und jetzt nicht das perfekte Gemüse-Eiweiß-Verhältnis zu haben.
Da spielt sicher auch eben die Lebenserfahrung eine Rolle, ne? Also ich muss auch sagen, ich kann mich auch leichter abgrenzen als noch vor 10, 15 Jahren. Auch als Mutter kann ich mich leichter abgrenzen. Und wie was du jetzt noch angesprochen hast, also da könnte man wahrscheinlich auch mit einer entsprechenden Expertin eine weitere Folge machen. Mentale Ressourcen und Hormone, wie spielen die zusammen, ne? Also wann habe ich mentale Ressourcen und wann eben auch nicht, wann fühle ich mich gut und wann eben auch nicht und was kann ich mir dann auch zumuten, was ja absolut damit zusammenspielt. Also dieses ganze Thema ist super spannend, man kann es noch von vielen Seiten beleuchten.
Da gibt es sogar eine Podcast-Folge dazu, zum Zyklus.
Ach, sehr perfekt. Also alle, die jetzt zuhören, du wirst es vielleicht direkt noch verlinken, weil das ist ja absolut perfekt. Insofern, das Thema ist einfach super spannend und hat ganz viel Wissen, das da noch auch ja ans Tageslicht gehört und hat am Ende das Ziel, dass wir besser verstehen, warum handeln wir wie, woher kommt der Druck, woher kommt die Scham und dann, wenn ich besser verstehe, warum verhalte ich mich wie, kann ich auch besser mehr wieder Kontrolle darüber erlangen, ob ich das jetzt tue oder auch nicht. Aber wie du schon gesagt hast, an manchen Tagen räume ich dann vielleicht doch auf, weil ich mich sonst so sehr schäme. Und das ist auch in Ordnung. Ja, dann weiß ich auch, warum ich mich schäme, warum mir da so ein Hausfrauenbild aufgedrückt wird. Und dann kann ich sagen, okay, heute schäme ich mich, ich räume auf und das ist auch in Ordnung, weil ich weiß ja, woher es kommt. Es liegt nicht an mir, dass ich irgendwie einen Putzfimmel habe, sondern es liegt an der Erwartungshaltung von außen und auch das ist völlig in Ordnung. Also auch das kann eine Selbsterlaubnis sein, zu sagen, okay, ich weiß, warum ich es tue und ich kann es jetzt gerade nicht anders und ich habe gerade nicht die Kraft, zu meinem auszustehen. Also auch das ist in Ordnung.
Absolut. Ich bin gerade im Hintergrund in meinen Gedanken. Emotionale Arbeit, das ist total spannend. Ich beobachte gerade ein Phänomen, das mir wahrscheinlich mit einem Mann nicht passieren würde. Wir haben vorher gesprochen, dass ich nach 40 Minuten circa Schluss machen würde, spätestens. Und ich beobachte, glaube ich, dass du das auch im Blick hast.
Weißt du was, wie interessant das ist? Es ist so eine Beobachtung. Und ich kann dir auch ganz ehrlich sagen, warum. Das kennen wahrscheinlich viele, die zuhören. Auf meinem Telefon hat eine unbekannte Nummer angerufen. Und das passt haargenau zu unserem Thema. Denn tatsächlich ist es so, dass wenn was mit den Kindern ist, werde immer ich angerufen. Jetzt ist es in dem Fall sehr wahrscheinlich irgendein Kunde oder wie auch immer. Sonst wäre da direkt nochmal angerufen worden. Aber, und das ist wieder emotionale Arbeit, ich bin schon mit meinen Gedanken, oh je, wer hat da angerufen? Ist es wichtig? Ist irgendwas mit der Familie? Ist eine Nummer mit Stuttgarter Kennzeichen? Vorwahl. Könnte das ein Lehrer meiner Tochter sein? Muss ich da zurückrufen? Und deshalb ist es schön, du siehst sofort, du spürst bei mir, ich gucke so auf die Uhr, ich bin schon wieder so abgelenkt, das ist emotionale Arbeit. Ich habe im Blick, wie reagiert die Laura? Fühlt die sich wohl oder will die zum Ende kommen? Du spürst es total. Ich schon denke wiederum, hoffentlich ist nichts mit den Kindern. Und es ist wiederum eigentlich schön, dass wir jetzt so ein menschliches Beispiel haben für genau das, was Frauen im Kopf haben. Und du hast so schön gesagt, ne, es gibt sicher auch Männer, die das im Kopf haben, was wir jetzt besprechen. Aber wir wissen schon, dass der Großteil sagen würde, hier, die sitzt hier in meinem Podcast und ob die jetzt Schluss machen will oder nicht, ist mir doch wurscht. Ich ziehe meine Fragen durch. Ja, oder die würden sagen, jemand, der angerufen hat und es wichtig war, wird sich nochmal melden, ist mir doch wurscht, ich konzentriere mich jetzt auf den Podcast. Und deshalb sind wir auch so oft zerfasert und können nicht mehr. Und ich finde das jetzt sehr schön, dass du es angesprochen hast, weil ich glaube, wenn wir über sowas reden, dann hören wieder viele zu und sagen, ach krass, die erzählen jetzt so ein bisschen aus dem Backoffice, was da so vor sich geht und zeigen damit eigentlich genau auch das Problem, dass man nicht nur einen Podcast macht, sondern dass in unseren weiblichen Köpfen schon wieder x andere Dinge vonstatten gehen und dass das eben erschöpfend ist, weil es super schwer ist, sich auf eine Sache zu konzentrieren, wenn hier das Handy bimmelt, wenn man da merkt, die Person ist ein bisschen unaufmerksam. Insofern finde ich, haben wir doch am Ende schön bewiesen, was das Problem ist.
Ja. Genau, was einfach die Arbeit ist. Ich glaube, was einfach die Arbeit ist. Und das Problem daran ist, also nicht, dass es diese Arbeit gibt. Es ist wertvoll und es ist total wichtig, dass wir emotionale Arbeit machen. Und ein Großteil der emotionalen Arbeit ist ja Koregulation. Und dafür stehe ich hier. Dafür habe ich ein Buch geschrieben und ich erzähle immer wieder, wie wichtig es ist. Das Thema ist, dass wir es als ungesehen sehen. Ganz viele in meinen Beratungen müttern, ja, von was bin ich erschöpft? Von was sind wir hier erschöpft? Ja, weil wir diese emotionale Arbeit die ganze Zeit machen und dass diese emotionale Arbeit eben sehr häufig auf unseren Schultern abgelagert ist und dann die Scham mit reinspielt. Und eben ein Punkt, den wir vorher auch nochmal hatten, und das ist, damit arbeite ich so häufig mit, ja, Müttern da dran, dass wir diese Koregulation, diese emotionale Arbeit mit unseren Kindern machen, ist wichtig. Dafür plädiere ich total. Und wir dürfen aber dann auch loslassen, weil unser Job als Mütter ist nicht, so sehr die Feel-Good-Managerin zu sein, dass unsere Kinder sich 24/7 glücklich sind, sondern auch unsere Kinder dürfen in diesem sicheren Rahmen die Erfahrung machen von all den Gefühlen. Die Lieblingspizza ist nicht da. Der Freund hat mich enttäuscht. Der Lehrer war blöd. Das müssen wir nicht alles wegmachen. Und dieses Feel Good, also diese Koregulation, wir dürfen die in Freundschaften machen, wir dürfen die in unserer Paarbeziehung machen, wir dürfen das auch mit unseren Eltern oder so machen, aber es ist nicht für unsere Verantwortung. Wir dürfen da genauso sagen, du heute nicht, oder du, deine Sorgen um die Einschulung meines Kindes sind deine Sorgen. Du, ich gehe gerade zu dem Coaching. Ich mache Therapie, willst du auch?
Ja, genau, das ist es. Dass wir auch sagen können, nein, hier an dieser Stelle möchte ich das nicht. Und das ist eben oft gar nicht so leicht, ist aber das wäre ein Ziel, um wirklich mental gesünder zu sein, dass ich mich abgrenzen darf. Und jetzt nochmal, dass wenn ich jemand anders, gerade hier so ein Mann, der da auf der Straße steht, einen Fehler macht, dass der sich entschuldigt und die Größe hat und sagt, das war mein Fehler. Und es ist völlig normal, akzeptabel und sogar auch an der genau richtigen Stelle, dass hier jemand auch ganz knallhart sagt, stopp, hier ist was richtig schiefgelaufen. Du hast mich in Angst und Schrecken versetzt.
Und in Gefahr. Ganz konkrete Gefahr, ja.
Und in Gefahr, genau. Und dass sowas akzeptiert wird und dass Frauen eben auch wütend sein dürfen. Und das finde ich auch nochmal schön, dass du jetzt zum Ende nochmal auf die Kinder eingehst. Denn ich denke gerade auch für Kinder, ganz speziell für Mädchen, ist es ganz wichtig, dass sie mit Müttern, Tanten, Großmüttern, wer auch immer wir für Kinder sind, für junge Mädchen sind, aufwachsen, die sich selbst Zeit nehmen und sich Grenzen setzen. Weil wir sind da schon auch immer ein Vorbild. Das ist, da habe ich das Buch auch meiner Tochter und meinen anderen Patentöchtern gewidmet, weil natürlich, wenn ich keine Grenzen setze, dann lernt meine Tochter, okay, meine Mama setzt keine Grenzen, ich bin auch wie sie eine Frau. Ich muss also auch so grenzenlos sein wie sie, ne? Und deshalb ist es auch für unsere Kinder ganz gut, dass wir Grenzen für uns setzen, weil wir können am besten was weitergeben, indem wir es vorleben.
Ach, Laura, wir könnten noch stundenlang sprechen.
Ja, das wusste ich schon, dass wir kein Ende finden, weil es so viel Interessantes zu bereden gibt, weil sich unsere Arbeit auch an vielen Stellen kreuzt. Insofern danke ich dir ganz herzlich, dass du mich eingeladen hast, dass ich über mein neues Buch sprechen durfte.
Danke dir so sehr. Und wir haben vorher, heute am Podcast-Aufnahmetag kam die Spiegel-Bestsellerliste raus. Und Laura, ich gratuliere dir richtig, richtig doll. Einerseits für dich als Autorin und zweitens aber auch für dieses Thema, was so wichtig ist.
Vielen
Dank. Wie cool
Dank.
ist das denn, dass es auf der Liste ist, dass es diesen Kleber gibt und dieses Buch wirklich, es ist wunderbar und es kann weitergehen und dieses Buch ist wirklich, wirklich toll. Ich habe gerade ganz schön viel um die Ohren, aber ich habe es geliebt, die letzten Tage da reinzulesen. Tolle Beispiele, toll, nimmst du uns einfach mit. Und was ich besonders mag auch ist, eben du gehst nicht in diesen defizitären Blick, wo wir schon wieder nur Mist bauen. Du erzählst von dir und du zeigst auch, was für eine Stärke das ist, was wir da haben und dass wir...
Welche Kompetenzen Frauen besitzen, das ist eigentlich der Hammer.
Ja. Danke, Laura.
Sehr gerne, ich danke dir.
Was für ein Gespräch. Ich strahle noch. Ich habe ein gutes Gefühl in meinem Körper. Und das ist ja mein Weg, mit diesem Feel-Good-Management umzugehen und meinen Weg zu finden, meinen Körper mit hinzuzunehmen. Embodiment mit dazuzunehmen. Denn ja, es ist mein Job, meine Kinder zu regulieren. Aber es ist nicht mein Job, dass sie sich 24/7 wohlfühlen. Wie kann ich das halten? Wie kann ich Halt geben meinen Kindern? Um ihnen auch eben nicht dieses Vorbild zu geben, dass alle anderen Gefühle außer Feel-Good-Gefühle wegzumachen sind. Und vor allem, für wen trage ich keine Verantwortung? Ich trage keine Verantwortung für Feel-Good von meinem Partner, meinen Eltern und meinen Freundinnen. Ich kann es anbieten, ich habe die Fähigkeit, ich bin gut darin. Doch ich bin nur so lange gut darin, solange ich auch meine Ressourcen, meine Kraft habe und auch Menschen auf meine Gefühle Rücksicht nehmen. Das Ding ist kein einseitiges Ding. Und das ist total wichtig, dass wir das eben gerade in Beratung und Coaching auch im Blick haben. So oft wird in Therapie und Coaching das normalisiert. Die Frau kann das halt besser. Dann komme ich als Therapeutin oder Coachin auch schneller an mein Ziel. Das möchte ich hier nicht. Und ich möchte dir gleichzeitig sagen, das sei ein Riesenthema. Das sind strukturellen Geschichten und wir können mit ganz kleinen Schritten anfangen. Und vor allem, wir müssen nicht alleine anfangen. Auch das ist so ein patriarchales Ding. Muss ich alleine schaffen? Nein, wir dürfen uns Unterstützung holen. Ich bin ein Halt, wo du die Unterstützung holen darfst. In ganz unterschiedlichen Themen und natürlich auch rund um die Einschulung. Und ich möchte dir einfach zwei Fragen vielleicht heute mitgeben. Hast du heute schon einmal Ja gesagt, obwohl dein Körper eigentlich Nein gespürt hat? Kannst du auch jetzt im Nachhinein nachspüren. Oder gab es diese Woche einen Moment, in dem du nett warst, aber nett sein vielleicht gar nicht die Reaktion deines Nervensystems war, die eigentlich da war? Und auch gerade im Kontext Schule erlebe ich das so häufig, dass gerade durch die Dinge, die wir in unserem Rucksack haben, die wir in unserer Erfahrung haben, die wir sozialisiert sind, nicht für unsere Grenzen einstehen. Wir können zugewandt für Grenzen einstehen, für Bedürfnisse. Doch das braucht ja auch einen Weg. Auch das zeige ich dir und ich zeige dir vor allem, wie du aus diesem Druck aussteigst, der aller Entwicklung behindert. Melde dich an, dann kriegst du mein kostenfreies Video. Geschenke finde ich immer gut, du hoffentlich auch. Du brauchst keinen Druck machen, du darfst Halt geben rund um die Einschulung und der Themenabend. Da gehen wir genauer rein. Gärtnern statt ziehen. Was braucht dein Kind wirklich, um gut vorbereitet zu sein? Da bin ich als Ergotherapeutin und eben als Embodiment Coach, um da wirklich Halt zu haben und Selbstvertrauen. Melde dich an, ich freue mich auf dich und nehme dir mit. Die emotionale Arbeit, die wir machen, die kostet Energie. Und du versagst nicht, weil du am Ende des Tages K.O. bist. Und es ist eine wunderbare Fähigkeit, die wir haben. Doch, wir müssen sie nicht machen. Wir dürfen sie machen. Und es ist wichtig, dass wir Vorbilder sind und Ja und Nein sagen dürfen. Schritt für Schritt. Viel Spaß dabei.